With the first pick in the 2024 NFL Draft, the Chicago Bears select Caleb Williams, quarterback, Southern California.
Bear Down und herzlich willkommen zu Into the Bears Bamboozle, dem offiziellen Podcast der German Bears Cave e.V. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Marc und ich begrüße euch zu Folge 1 nach dem Draft von Caleb Williams. Heute mit mir am Start mit der vollen Kapelle Mats und Arne. Jungs, wie ist die Lage? Wie jedet euch?
Düfte mit der Kapelle sind wir dabei und mir geht's super. Ich habe das Wochenende gut verkraftet. Ich hoffe, ihr jeweils auch. Und war auch nach dem Freitag, nachdem wir hier die paar Stunden noch geschlafen haben, immer noch hyped wie vorher. Und es hat sich nichts verändert übers Wochenende. Einen kurzen Downer gab's, aber das hat sich dann wieder amortisiert.
Sehr gut. Ja, der Hype ist real. Also auch von mir herzlich willkommen. Der Hype ist real. Ich bin komplett, ich weiß nicht, so positiv habe ich Bears Twitter schon lange nicht mehr gesehen. Und ich glaube, das hat auch einiges mit unserem Draft zu tun. Dementsprechend, ich freue mich auf alles, was kommt.
Ja, also schön vor allem auch an alle, die jetzt vielleicht neu mit einschalten. Grüße gehen raus an alle, die schon seit Tag 1, Stunde 1 dabei seid. Der Hype-Train kommt ins Rollen. Der Hype ist real, ihr habt es mitbekommen. Ihr da draußen, Jungs, Arne, Matze, Twitter, ich glaube, Bears sind für die Zukunft erstmal nicht mehr aufzuhalten. Wie gradet ihr so, bevor wir in die einzelnen Prospects kommen, so grundsätzlich den Draft? Wie habt ihr es wahrgenommen? Auch so eure Sicht, die Sicht der Experten?
Ich glaube, es ist genauso gekommen, wie es viele tatsächlich auch prognostiziert hatten. Also viele hatten im Endeffekt dann die letzten Wochen Rome an 9. Also bei vielen war so der Pick, okay, wenn Rome noch da ist, dann wird es Rome werden, obwohl jetzt Wide Receiver vielleicht nicht der primäre Need ist. Aber da kommen wir später vielleicht noch drauf zu sprechen. Also ich hab's so wahrgenommen, dass eigentlich sehr viele gleicher Meinung waren und sehr viele positiv gestimmt waren. Und wenn man Bears Twitter der letzten Jahre vergleicht mit Bears Twitter jetzt nach dem Draft, ist das schon sehr harmonisch. Also ich habe es durchaus positiv wahrgenommen.
Es ist auch nicht nur Bears Twitter oder die Bears Brass, die tatsächlich sehr, sehr positiv gestimmt ist. Es ist auch vor allem national unglaublich viele gute Grades, die da abgenommen werden. Ich meine, gut, ja, Draft Grades direkt nach dem Draft kann man mal so dahinstehen lassen. Aber grundsätzlich, dass die Stimmen, die da aus den nationalen Medien kommen, was man auch nicht so gewohnt ist als Bears-Fan, sind doch sehr, sehr positiv.
Ja, ich bin extrem gespannt, ne? Weil wir müssen uns auch mal selber auf die Schulter klopfen. Es waren einige Rookies bei, die dann auch von uns ja intensiv besprochen wurden und von uns predicted wurden. Ich glaube, sowohl ihr als auch wir waren alle relativ set auf Caleb, so wie es dann auch gekommen ist. War keine große Überraschung mehr. Hat so ein bisschen den emotionalen Faktor gedämpft, weil man sich ja gefühlt seit einem Monat mit dem Pick anfreunden oder abfinden konnte. Ja, in der letzten Folge vorab haben wir drüber gesprochen. Rome an 9 hat, glaube ich, einer bei uns aus dem Podcast gepickt. Und hinten raus ist natürlich an 144 mit Austin Booker noch ein Spieler gewesen. Und auch Kyren Amegaji. Oder Amegaji. Ich weiß nicht, wir slendern wahrscheinlich bis zum Saisonauftakt seinen Namen.
Aber ich muss sagen, mir gefällt Kyren Amegaji schon ziemlich gut.
Ja, finde ich auch. Amegaji. Ja. Ja, genau das habe ich mir auch gedacht.
Als mega passt bei seinem Frame auch ziemlich gut.
Ja
ist so. haben wir komplett schon drüber gesprochen. Wir werden das gleich trotzdem noch so ein bisschen aufrollen. Wir haben im Mock auch auf jeden Fall über und in den Folgen danach über Austin Booker gesprochen. Wir haben über Amegaji gesprochen. Das heißt so irgendwie die ersten drei und der fünfte Pick, ja, lagen wir gar nicht so verkehrt. Spricht ja im Prinzip nur für unsere Expertise. Aber lasst uns vorab mal kurz, bevor wir im Selbstlob versinken, vielleicht noch mal kurz über eine Geschichte reden, die jetzt total untergegangen ist in der ganzen Draft-Hysterie. Es hat sich nämlich was um die ganze Stadionsituation ergeben.
Ja, es war eine ganz interessante Sache. Matze, du darfst auch gerne das, was dazu sagen gleich. Das war vorm Draft am Mittwoch, den 24.04. gab es eine Pressekonferenz mit Kevin Warren zu dem Thema Stadion und wie der Stadionplan aussehen soll. Und dazu auch sehr, sehr schöne Grafiken, die ich jedem ans Herz legen kann, die das mal zu googeln. Und zwar soll das Stadion an der Lakefront bleiben. Etwas runtergesetzt, hinter dem den jetzigen, wo es ist, hinter dem, ja, dem klassischen Soldier Field. Die Säulen sollen bestehen bleiben, die außenrum sind, das Denkmal soll bestehen bleiben. Nur man nimmt das Stadion raus und setzt es quasi dahinter und baut es neu. Ja, und schön und dann mit einer schönen Anlage drumherum, pipapo. Ich meine, die große Frage, die übrig bleibt, ist halt immer noch das Parking. Wie findet ihr es? Ich finde, das, wie es aussehen soll, mit der Mega-Glasfront vorne vom Eingang schon ziemlich geil.
Ja, ich find, das Aussehen ist, glaube ich, das, was man am wenigsten diskutieren muss. Ich finde, es sieht mega sexy aus. Gerade die Glasfront mit der Skyline View, die du gerade schon angesprochen hast. Das Dach ist so ein bisschen inspiriert an Las Vegas und Minnesota. Es soll quasi Witterungsverhältnisse oder Witterungsbedingungen abhalten, soll aber gleichzeitig bei Tagesspielen natürliches Tageslicht ins Stadion reinbringen lassen. Das ist so die Idee von dem dem Dach dahinter. Ich find's eine gute Sache. Man bleibt an der Lakefront. Lakefront ist iconic. Natürlich, man hat Arlington Heights ist es schon gekauft, das Grundstück, und der Racetrack. Ich weiß nicht, wer schon mal da war. Da war ein sehr schöner Racetrack dran, wo ich schon den ein oder anderen Dollar verspielt habe. Deswegen ist das so ein nostalgischer Wert, wo ich sage, okay, ist jetzt ein bisschen schade, dass der weg ist. Vor allem jetzt sollen, wenn da kein Stadion gebaut wird, soll einfach ein Bürokomplex hinkommen. Das ist dann natürlich ein bisschen ärgerlich, weil ich habe mich da schon gesehen, dass ich noch ein paar Rennen gewinne hier. Aber naja, soll wohl nicht sein. Vielleicht bewahrt es mich vor einem Bankrott. Mal schauen.
Ja, also es war ja immer so die große Kritik, dass man raus aus der Stadt geht, und das Pro war ja immer so ein bisschen, dass man mehr Platz schafft, die Infrastruktur verbessert, die Verkehrssituation so ein bisschen entzerrt. Aber grundsätzlich, vielleicht war einer von euch da draußen schon mal da, ich war ja vor 2 Jahren im Soldier Field, die Lage ist halt schon geil. Und ich glaube, wenn man das sich so in den anderen Stadien anguckt, Parken ist an jedem NFL-Stadion fast eine Katastrophe oder fast unbezahlbar. Deshalb glaube ich nicht, dass das so das Hauptaugenmerk sein sollte. Die Bilder haben erstmal schon sehr, sehr viel Spaß auf dem Meer gemacht, und grundsätzlich glaube ich, dass es eine super Sache ist, direkt in der City of Chicago zu bleiben. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Ich glaube, das wird ein ziemlich, ziemlich krasses Projekt, denn man kann sich vorstellen, die letzten Stadien, die so gebaut und fertiggestellt wurden, die haben ja immer die letztjährigen irgendwie in ihrem Ausmaß übertroffen. Und es wird mich nicht wundern, weil die Stadt natürlich da auch ihre Aktien drin hat, wenn Chicago da ein Moped reinsetzt, was seinesgleichen sucht tatsächlich.
Ja, ich habe noch was zu den Kosten rausgeschrieben, um das Ganze vielleicht noch rund zu machen. Und zwar beläuft sich darauf, dass das Team Ownership 2,3 Milliarden Dollar investiert in den Stadionbau. 300 Millionen Dollar sollen von der NFL als Kredit aufgenommen werden und 900 Millionen Dollar sollen durch die Illinois State Hotel Tax bezuschusst werden. Die Bears tragen damit ungefähr 72% der Gesamtkosten, und Brandon Johnson, der Bürgermeister von Chicago, hat versichert, dass keine neuen Steuerzahlungen initiiert werden, um den Bau quasi zu finanzieren, weil das war ja auch so eine große Sache, die letzten Wochen viel in den Medien kam. Oh, das muss wieder der Steuerzahler zahlen. Für uns in Deutschland ist das relativ egal, aber für die Ansässigen und Residents ist es natürlich eine große Sache, und da wurde versichert, dass da dementsprechend nichts passieren wird. Der Bau oder der erste Spatenstich soll im Sommer 25 sein und planmäßige Fertigstellung, wenn es denn so kommt, soll der Sommer 2028 sein. Also ich glaube, spätestens da muss es einen Bears Bamboozle Trip nach Chicago geben.
Ja, jetzt vor allem müssen wir gucken, dass jeder, der noch nicht im Soldier Field war, so wie es jetzt da steht, irgendwie seine Pinonsen zusammenkratzt und einen Trip nach Chicago macht. Nicht nur wegen der Stadt, die absolut sehenswert ist, sondern auch um das, um dem alten Stadion so ein bisschen die letzte Ehre zu erweisen. Ja, ich meine, Chicago macht so, wie ich es gerne habe, schön auf Pump alles. Ja, ist hart, aber was willst du machen bei so einem Riesending? Und die McCaskies sind ja jetzt auch nicht so die reichsten Owner, die da unbedingt mit dran rumdoktern können. Aber ich glaube, dass das mittelfristig an erhebliche Einnahmen verknüpft ist. Und es wird auch einfach Zeit, ne? Also man sieht's, wenn man mal irgendwann darüber nachdenkt, vielleicht einen Super Bowl hosten zu wollen, dann kommt man nicht drum rum, gegebenenfalls auch da baulich was zu verändern. Gut. So viel dazu. Wir gehen in den Draft. Wir haben es schon angesprochen, spektakulär, irgendwie von Runde 1 bis zum Ende. Ich würde sagen, wir gehen erstmal kurz die Picks durch, quatschen dann in Ruhe drüber und haben am Ende noch ein paar UDFAs für euch. Und zwar in der ersten Runde, wie zu erwarten, an 1 haben die Bears den neuen Franchise Quarterback gepickt, und zwar Caleb Williams von USC an 1. An 9, dann ist glücklicherweise Rome Odunze gefallen. Ja, Best-Case-Szenario irgendwie. An 75, den Mann, dessen Namen wir wahrscheinlich alle noch ein bisschen üben werden. Und zwar Kyren Amegaji, Offensive Tackle aus Yale. An 22, vielleicht so ein, ja, sehr, sehr überraschender Pick, der den einen oder anderen immer noch ein bisschen verdutzt dastehen lässt. Und zwar Panther aus Iowa. Ich würde eher sagen, Weapon aus Iowa, Torrey Taylor, der Australian Kicker. Und man ist in die fünfte Runde wieder reingetradet, indem man einen Fourth Rounder nächstes Jahr an die Buffalo Bills getradet hat und pickt Edge Rusher Austin Booker aus Kansas City. Ja, fangen wir natürlich ganz vorne an. Was meint ihr, Caleb Williams?
Weiß ich nicht, schwieriger Pick. Ein ganz, ganz schwieriger Pick. Also ich hätte da Torrey Taylor schon an 1 genommen, wenn ich ehrlich bin, weil das ist die einzige Waffe, die wir jetzt wirklich gedraftet haben. Diesen, nein, Spaß. Also ganz ehrlich, wer kann da nicht Hype sein mit Caleb Williams? Allein, ich glaube, das Größte, was er dann auch an Herzblut da schon gezeigt hat, wie er auf die Bühne gegangen ist, da erstmal einen Schrei losgelassen hat und danach halt die Bears abgefeiert hat, wo er konnte, quasi, und da echt Spaß hatte, so. Also, wer ihn bis zu dem Zeitpunkt nicht sympathisch gefunden hat, hat ihn ab da sympathisch gefunden, zähle ich mich mit dazu auch. Und entsprechend, glaube ich, viel mehr Matze.
An der Stelle vielleicht noch ein kurzes Shoutout an Nico, weil ich habe gerade in unseren Listener-Mocks geblättert und Marc, Nico hatte sogar Caleb, Rome und Austin Booker in seinem Draft. Also das ist schon eine
Ja,
Ansage.
nice,
Also
stark.
nicht schlecht. Er hatte vier
Ja,
Picks,
Grüße gehen
Caleb
raus.
Williams, Odunze, Booker und dann noch Dadrian Taylor-Dammerson, den Safety. Aber 3 von 4 ist eine starke Quote.
Sehr
Gut,
stark, gibt einen Kuss auf die
zurück.
Nuss.
Definitiv. Zurück zu Caleb, ich kann dir nur zustimmen, Arne. Das ist, also, allein die Kommentatoren haben es schon richtig beschrieben. Er hat den 40-Yard-Dash beim Combine nicht gemacht, aber sie haben irgendwie so gesagt, so wie er auf die Bühne sprintet, könnte es ein 40-Yard-Dash sein. Er war so hyped und also, wenn das die Fans nicht ansteckt, dann weiß ich nicht, was jemand anstecken soll.
Ja, ich glaube, über das Sportliche brauchen wir gar nicht mehr viel zu sagen, ne? Ist einer der besten Quarterbacks seit Jahren, zumindest was das Talent angeht. Jegliche Experten, ob es deutsche Experten sind, amerikanische Experten oder wir als Laien und Fans, glaube ich, waren sich da einig. Es gab so ein bisschen, in meinen Augen ist das aber Clickbaiting, dass man andere Quarterbacks auf 1 gesehen hat, denn die Gap bei vielen Experten war dann schon relativ groß zum nächsten Prospect. Wie gesagt, sportlich haben wir, glaube ich, alles erwähnt. Der Mann bringt alles mit, der bringt den Arm mit, der bringt auf dem Platz die Attitude mit. Der hat auch eine gewisse Physis und Athletik, das Auge, die Awareness in der Pocket. Also ich glaube, wir könnten jetzt uns nochmal an Lobeshymnen müde singen. Aber ich glaube, was extrem auffällt, Arne, du hast gesagt, ich glaube, es sind alle Zweifel jetzt auch beseitigt, dass er nicht für Chicago spielen wollte. Das Telefonat am Anfang mit Poles, ich meine, er wusste seit Wochen, dass er an 1 geht. Deshalb war, glaube ich, da so der Hype auch ein bisschen gedrosselt. Dann aber, als er auf die Bühne kam, ist alles rausgekommen. Er war in der Masse mit den Fans, war total nahbar, hat danach auch noch andere Picks abgefeiert, wurde von seinen Spielern aus USC, die auch teilweise ihn dann begleitet haben, abgefeiert. Hat danach ja auch in einem Interview seine Jacke ausgezogen, hatte da drunter ein T-Shirt mit Chicago an. Also das auch war
handmade, das
T-Shirt. Ja, genau. Ja, genau. Also
custom-made, ne? Ist, ja.
Ja, also ich glaube, es gab keine Zweifel und es gibt auch keine Zweifel mehr. Und ich glaube auch nicht, dass wir überhalten, wenn wir jetzt ganz klar sagen, ist wirklich der Savior der Franchise. Savior der Franchise. Und keine Ahnung, also ich könnte wahrscheinlich tagelang über Caleb reden, weil ich glaube, man muss ein bisschen mehr charakterlich über ihn reden, weil wir müssen uns und alle, die damit vorher ein Problem hatten, dass er so ein bisschen cocky ist, so ein bisschen sassy ist, er wird jetzt nicht aufhören, seine Fingernägel zu lackieren, er wird nicht aufhören, irgendwelche crazy Outfits zu tragen und auch er wird in jedem Umfang seine Emotionen zeigen. Bei einem Sieg wird er komplett durchdrehen. Es wird auch mal sein, dass er dann Emotionen zeigt bei einer Niederlage, wie er dafür nach dem Washington-Spiel kritisiert wurde. Ich glaube, auch jeder Kritiker wird verstummen, wenn dann die sportlichen Leistungen folgen. Aber Ceiling hat, glaube ich, keine Limits. Und vor allem mit dieser Attitude, ne? Ist ja nicht nur so, dass er privat so auftritt. Er ist ja total im Reinen mit sich. Dieses Selbstvertrauen, was er an den Tag legt. Wir kannten das Justin Fields war immer so ein bisschen von der Emotionalität sehr, sehr gesettelt. Er war sehr, sehr rational in negativen Situationen, aber auch dann in positiven Situationen. Ich glaube, das kann jetzt auch nochmal neuen, frischen Wind mitbringen. Und ich glaube, Caleb Williams, weil das auch die Diskussion war, wird nicht lange brauchen, um den Lockerroom für sich zu gewinnen.
Und wer dieses Video von vor dem Announcement von dem, ne, wo Ryan Poles Caleb Williams anruft, noch nicht gesehen hat, sollte sich gerne angucken. Ich habe einen GM noch nie mit einem Draftpick so flirten sehen, ehrlicherweise. Und ist ein ziemlich cooles Gespräch, kann man sich gerne angucken. Wenn Matze nichts mehr dazu hat, zu Caleb, würde ich Passt. Dann erstmal abschließen mit Calebs Worten.
Thanks, everybody.
The Bears. Und weitergehen zu unserem zweiten Pick, der vielleicht noch ein bisschen mehr Hype ausgelöst hat als Caleb Williams, weil, Marc, du hast so schön gesagt, wir wussten eigentlich vorher schon, Wochen vorher schon, Caleb wusste Wochen vorher schon, die Bears wussten es schon vorher Wochen. Bei dem Pick wussten wir jetzt nicht vorher, dass er auch wirklich zu uns fällt. Danke Falcons dafür. Denn unser zweiter Pick an 9 war Rome Odunze. Wide Receiver von Washington. Und Alter, ich glaube, ich weiß nicht, ob die Bears jemals so einen Haul hatten, also nach Butkus und Sayers jemals noch so einen Haul hatten an First-Round-Draft-Picks. Mit dem Kaliber ist es geil, oder? Also kann man doch einfach nur gehypt sein. Mit einem Wide Receiver-Room von DJ Moore, Keenan Allen und Rome kann auch ein Quarterback nicht in eine viel bessere Situation reinkommen, zu starten als Rookie, als bei den Bears in dem Moment. Mit Top-10-Defense dazu noch. Also, ich glaube, da können nicht nur wir, sondern Caleb auch sehr, sehr glücklich sein.
Ja, es macht einfach Sinn. Also, man hat zwar Keenan Allen geholt, aber man weiß nicht, wie kurz oder vielleicht auch langfristig das Investment in ihn ist. Er ist 32. Er meinte, er will definitiv länger als nur ein Jahr in Chicago sein, aber ja, da müssen ja auch beide Seiten das wollen, was nicht heißt, dass die Bears es nicht wollen oder nicht wollen könnten, aber ich glaube, mit dem Pick von Rome an 9 sichert man sich einen, ja, seinen Ex-Receiver der Zukunft und hat mit ihm und DJ Moore, der ja auch erst 27 ist, also quasi im besten Receiver-Halter, zwei junge Wide Receiver im Roster, mit denen man einfach langfristig planen kann. Was aus Keenan Allen dann wird, ob er einen neuen Vertrag bekommt, hängt, glaube ich, einfach ganz viel von der kommenden Saison ab, ob er verletzungsfrei bleibt, wie seine Production ist und vor allem auch seine Vertragsanforderungen. Also ich glaube, es ist ein Investment in die Zukunft und für mich kann der Pick eigentlich nicht kritisiert werden.
Ja, das Board ist überragend gefallen und mit Rome Odunze, ich habe nochmal nachgeguckt, hat einen RAS-Score von 9,69. Wir haben letztes Jahr im Draft-Prozess viel über den RAS-Score gesprochen und ist so das Paradebeispiel für das, was Ryan Poles eigentlich will. Immer gerne so Spieler mit einem RAS-Score ab 9 aufwärts, was schon Elite ist. Und ja, das ist nicht nur in meinen Augen halt ein Blue-Chip-Talent, das man da reinholt, was dann an 9 zu einem fällt, sondern halt auch einfach eine super Addition zu DJ Moore und Keenan Allen. Man hat jetzt einen Spieler, der auch das Field stretchen kann, der unfassbar sichere Hände hat, der nochmal ein ganz neues Level an Contested Catch Ability mitbringt. Ich glaube, im College waren es über 70%. Er war quasi der beste Receiver im College, was so in Richtung Contested Catches angeht. Absolute Bestie. Und was ich halt darüber hinaus finde, ist, wie krass sympathisch er irgendwas ist. Er bringt dann halt auch eine, wie am Combine, er bleibt ewig lange, um nochmal zu laufen, um den Shuttle nochmal zu laufen, um den Shuttle nochmal zu laufen. Auch dann, als er sein persönliches Gespräch mit der Family hatte und Caleb reingekommen ist, wie die zusammen gefeiert haben. So, man sieht halt auch noch irgendwo, das sind halt auch noch Kids irgendwo, die sind noch relativ jung, aber es macht richtig Spaß zu sehen. Ich glaube, die haben Bock und die Bears zeigen einfach, dass jetzt durch Caleb Williams das Win-Now-Fenster aufgegangen ist und man nicht mehr zurücktradet, man den Best Player Available nimmt und man wirklich sagt, die nächsten 4 Jahre wird jetzt richtig investiert. Und ich glaube, wie es bereits schon angesprochen war, das ist der beste Wide Receiver Core, den irgendwie ein Rookie kommen kann, ist ein Top Wide Receiver Core und ein Top Waffenarsenal, wenn man auch die Running Backs und die Tight Ends noch dazu nimmt, in der gesamten NFL. Und ich glaube, man hat das in der NFC North gesehen, da werden DBs über DBs über DBs gedraftet. Da ist das Zittern groß. Ich glaube, an Romo Dunze werden wir extrem viel Spaß haben, auch wenn sich das nicht unbedingt so in der Production in den ersten 2 Jahren vielleicht so widerspiegelt, weil er natürlich auch 2 absolute Target-Magneten mit Keenan Allen und DJ Moore neben sich hat, aber es bringt ja auch einfach mit, dass er da unglaublich viel lernen kann. Und es wird, glaube ich, unmöglich sein, mittelfristig alle 3 Receiver zu covern und dann meinetwegen noch Cole Kmet underneath zu haben und sogar noch die Andre Swift irgendwie im Screen-Passing-Game oder so. Ich glaube, das wird ganz, ganz, ganz wild. Und ich bin so hyped, ich würde es nicht mehr ausschließen. Also für mich wird Caleb Williams definitiv mit diesem Arsenal sämtliche Rookie-Rekorde brechen. Ich bin heute richtig deutsch unterwegs, läuft bei mir, wird alle Rookie-Rekorde brechen. Und ja, in dieser Combo, vor allem man hat es gesehen, ne, so einen jungen Wide Receiver mit einem jungen Quarterback, die sich zusammen entwickeln können, gibt jetzt schon ein paar Beispiele, an denen man gesehen hat, dass es funktioniert. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir über kurz oder lang auch endlich mal 4.000 Yards sehen.
Um da vielleicht auf die Rookie-Rekorde nochmal einzugehen, Jacob Infante hat da einen ganz guten Tweet rausgehauen, der ziemlich viral ging auch. Ich würde mal zitieren, if Bears Quarterback Caleb Williams stays healthy all 17 games and has 0,65 Touchdowns per Game, 130 Passing Yards per Game, 65,8 Completion Percentage, 15 Starts und ein Passer-Rating von 82,1, dann bricht er jeden Rookie-Quarterback-Rekord der Franchise. Also, ich glaube, es ist nicht zu hoch gesteckt, wenn man sagt, das sollte er machen, oder?
Ja. Ja, also drin ist es schon. Zumindest die Bears-Records sind auf jeden Fall drin. Ich denke aber auch mit dem Core, Marc, wie du schon gesagt hast, sind die anderen Rookie-Records auch irgendwo in der Reichweite des Machbaren schon drin.
Ja, man merkt schon, selbst wenn man über Romo Dunze redet, der ein absolut so ein Fan-Favorite werden kann, weil jetzt natürlich die Zeit, sich so ein bisschen auch für jeden Fan sich Highlight-Tapes reinzuziehen. Und man kommt halt nie darüber hinweg, irgendwie trotzdem über Caleb Williams zu sprechen, ne? Weil der Mann wird über die nächsten Jahre alles überschatten, was in Chicago passiert. Aber unser Nummer 18 und Nummer 15 beide, ne, muss man vielleicht noch dazu sagen. Nummer 18 hatte Caleb ja vor der 13 und bei Odunze weiß ich gar nicht, weil wir am College, ne?
15 hatte er vor der 1 im College.
Ja. Genau. Ja. Ja. Sehr gut. Auf jeden Fall eine coole Connection und ich glaube, wir können uns extrem drauf freuen. Der Hype ist sowas von real. Und jetzt würde ich mal übergeben, denn also ich habe schon mal ziemlich viel zum Spieler gesagt. Und ich habe mir auch wieder ziemlich viel rausgeschrieben, so ein paar Sachen unabhängig von dem, was ich letzte Mal erzählt habe. Aber vielleicht überlasse ich einem anderen von euch beiden mal die Ehre, den jungen Mann aus Yale hier anzukündigen.
Ich kann das gerne übernehmen. Und zwar Kieran Megachi, wie Mark ihn ja jetzt benannt hat. Und ich denke, das wird sich jetzt auch durchsetzen bei uns im Podcast. Megachi aus Hinsdale, Illinois. Ist ein diehard Bears-Fan, ist als Bears-Fan aufgewachsen und ich finde, es fühlt sich einfach an wie so, ja, so eine in sich geschlossene Geschichte mit perfektem Ende. Also Gut, das perfekte Ende wäre dann, wenn er eine Hall of Fame-Career bei den Bears hätte, aber jetzt mal mit dem perfekten Ende bis zum Draft-Pick. Nochmal zu vervollständigen, 1,96, 323 Pfund, absolutes Monster, eine 4,5,1 gelaufen im 40-Yard-Dash, hat alle physischen Attribute, um in der NFL erfolgreich zu werden. Die Frage ist halt nur so ein bisschen, die Competition bei Yale war jetzt nicht die, die man sich vielleicht wünschen würde auf College-Level, aber im Endeffekt hat er alle physischen Attribute und vor allem ja athletischen Attribute, um erfolgreich zu werden, oder? Was meint ihr zu Omega DJ?
Also entweder ist Mega G oder Mega DJ. Also Mega ist auf jeden Fall. Ich stimme dir vollkommen zu. Und es ist halt einfach auch wieder so ein Hometown-Kid. So, wir Poles hat bei einigen da auch Wert drauf gelegt. Wir haben TJ Edwards zum Beispiel, Cole Kmet war ein Pace-Pick den dazu, aber haben noch andere, die da auch in dieselbe Mode passen, und da gibt es so ein geiles Assortment, eine geile Ansammlung von Tweets von Omega DJ zu der Bears-Saison 2022, zu der Bears-Saison 2021 und 20, und das ist wirklich, also der Junge blutet Navy und Orange, und ich glaube, einfach mit dem, was er auch spielerisch mitbringt, entwicklungstechnisch, ja, er muss sich entwickeln, er ist sehr, sehr raw, aber er hat ja nicht den Druck, auch als Starter zu sein, so mit Braxton Jones und Daniel Wright. Von daher, das Upside hat er, und bis dahin reicht es, dass er ein absoluter Bears-Fan ist.
Ja, also ich habe gerade nochmal nachgeguckt, um die Picks davor so ein bisschen nochmal mit reinzunehmen. Auf Dame Brugler's Big Board haben die Bears Spieler 1 und Spieler 6 gepickt. Und Omega DJ ist Spieler Nummer, wo habe ich ihn gerade gesehen? 87, ich gucke gleich mal. Und Booker ist 78, das heißt, Wir haben 4 Spieler aus den Top 100 quasi gepickt. Aber um auf den Spieler zu kommen, ich habe schon vieles gesagt. Das erste, was ich auf meinem Sheet stehen habe, ist auch Die Hard Bears Fan. War der Tackle Nummer 12, war für die dritte Runde predicted, passt ja irgendwie irgendwo. Für mich ganz spannend, weil er auch in zwei, also ich habe da zwei verschiedene Sachen gelesen. Einmal von Dan Brugler und einmal von The 33rd Team. Und zwar hat er die letzten beiden Jahre zwar Left Tackle gespielt, aber davor hat er auch Guard gespielt. Einmal hieß es Right Guard, einmal hieß es Left Guard. Müsste ich nochmal in Ruhe nachgucken, weiß ich jetzt nicht. Aber es heißt halt, dass er, wenn er funktioniert und egal wo, definitiv eine Position im Roster sowieso sicher hat. Und wenn er sich ansatzweise so entwickelt, wie ich mir das erhoffe, ja, dann kann er entweder Nate Davis, wenn der nicht zündet, beerben oder sogar sich in Richtung Franchise Left Tackle entwickeln. Das heißt, er wird da auf jeden Fall, und ob Right Guard oder Left Guard ist relativ egal, weil wir haben gesehen, dass wir da so ein bisschen die Möglichkeit haben, hin und her zu schieben, weil Tevin Jenkins letztes Jahr rechts nochmal eine ganze Ecke stärker war als links. Zum Spieler selber, was das Krasseste bei ihm ist, ich hab's gesagt, eine Größe, Länge, die Arme. Und mit 36 1/8 Armen hatte er mit die längsten im Draft, und also es waren die 10 längsten Arme oder die 10 größte Armlänge im Combine. Und seit 1999 hatte er die 7. längste Wingspan. Also, wenn man das oft so bei Tacklen sieht, lange Arme sind wichtig, Ryan Poles ist das wichtig, und darüber kann halt auch viel gemacht werden. Sehr athletisch, leichte Füße, smoothe Körperkontrolle. Hat natürlich dann auch so ein bisschen neben seiner Verletzungsgeschichte Timing-Probleme. Und was er auch selber gesagt hat, er ist halt sehr, sehr raw und muss sich da technisch auf jeden Fall noch ein bisschen verbessern. Hat natürlich auch mit seiner Unerfahrenheit zu tun. Ich gehe schwer davon aus, dass er zunächst, egal ob auf Guard oder auf Tackle, Backup sein wird, aber hat definitiv die Chance, sich spätestens nächstes Jahr gegen Braxton Jones oder vielleicht dann auf Guard gegen Nate Davis durchzusetzen. Und wenn man schon so auf diese Homegrown-Geschichten eingeht, es gibt, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben es auch getweetet, diese Nebeneinanderstellung seiner Tweets aus 2020, sein Bear Down Till I Die, und daneben aus 424, I'm Home, Bear Down. man merkt schon, er ist da mit vollem Herzen dabei. Es gab so ein paar coole Background-Stories um ihn. Und wie zum Beispiel bei dem Telefonat, ne, weil letztes Jahr hat er, glaube ich, mit Eberflus gesagt, dass Eberflus ihn nächstes Jahr draften wird. Und sein Vater, ne, beim Telefonat hieß er auch, ja, ich gehe jetzt mit deinem Vater Golf spielen, so nach dem Motto, ganz cool. Was man bei ihm auch so sieht, was auch in vielen Berichten oder Reports dann steht, was ich als Zitat ganz cool fand, he finishes defenders to the ground. Das finde ich ganz nice. Was man gegebenenfalls so ein bisschen kritisieren kann an dem Pick, weil es jetzt nicht der klassische Pick ist, win now, weil es so ein bisschen tiefer auf Tackle ist. Und wenn man jetzt eventuell guckt, wer danach gegangen ist, wären vielleicht ein paar Positionen gewesen, die man noch hätte eher adressieren können. Ich habe mal geguckt, zwischen dem dritten Pick und dem 122er Pick wurden unter anderem Jonah Ellis gepickt, Calen Bullock wurde gepickt, Jermaine Burton wurde gepickt. Also Jonah Ellis, Edge Rusher, Calen Burton, Safety, Jermaine Burton, Wide Receiver, Calen Bullock, Safety, Christian Haynes, ein Guard, Roman Wilson als Receiver, Idisa Isaac, der Edge Rusher, und Cameron Kitchens auch nochmal als Safety, was alle Spieler sind, die wahrscheinlich auch nochmal eher einen Impact gehabt hätten als ein erstmal Backup-Tackle. Aber ich glaube, allein aufgrund des athletischen Profils und der Erwartung, in was sich oder zu was sich Omega G dann entwickeln kann, glaube ich, fair. Guter Pick. Ich glaube, man hätte noch mehr Value an der Stelle mitnehmen können, um da so ein bisschen Devil's Advocate zu spielen.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass er in der kommenden Saison sogar schon Impact haben kann. Nicht, dass es vielleicht schon sollte, aber wir kennen unsere O-Line, wir kennen generell die O-Line in der NFL. Komplett healthy wird die eine Saison lang nicht durchspielen. Und dann, wenn er eben Left Tackle und Guard-Erfahrung hat, dann wird er auf jeden Fall seine Erfahrung bekommen. Und das ist auch ganz gut oder beziehungsweise wichtig, weil er braucht einfach Spielpraxis, Spielerfahrung, weil nur damit lernt man in Verbindung mit dem Offensive Line Coach, um einfach noch so. Er hat zwar good feet, aber einfach noch die, gerade so die Hand-Eye-Coordination und die Hand-Placements noch zu verfeinern, ist es, glaube ich, eine gute Sache. Und ich glaube, wir können gespannt sein auf Omega G.
Also vom Value her würde ich sagen, war es eigentlich ganz okay. Ne? Also wenn man sich diese Consensus-Mock-Board oder Big-Board anguckt, das du ja auch bei den vorherigen Coverage-Folgen auch immer mal angeführt hast, lag er ungefähr bei grob 84 mit Peak Value bei 52. Ich glaube, das ist er ganz gut reingeslidet bei 76. So, er war projected zu den Packers an 58. Und finde ich per se okay. Und klar, an den Needs gemessen hätte man sagen können, dann eher einen der anderen Spieler wie Jonah Ellis oder Lisa Isaac. Aber ich meine, das hat man dann doch am Ende noch rausgeholt. Ne? Also mit dem Need und ist damit ganz gut weggekommen. Natürlich ein bisschen glücklich, aber nichtsdestotrotz. Und dann finde ich das vollkommen okay, hier einen Spieler zu nehmen mit Upside, mit Upside Value. Und ich meine, das zeigt aber auch, was die Bears von Braxton Jones vielleicht noch halten als momentan dem Starter und wohl noch erstmal auf längere Zeit Starter.
Ja, auch was sie von Kyren halten. Ich glaube, sie halten ihn für einen richtig guten Tackle mit Megapotenzial und genau. Ja. Jo, der nächste Pick, also ich kann gleich den Hype-Train für Torrey Taylor richtig ins Rollen bringen, denn ich war nicht müde, da entsprechend Statistiken zu wälzen.
Und, das ist okay, dann lass mich kurz anfangen. Ja. Also, du hast schon angesprochen, in der vierten Runde mit dem Pick 122, Torrey Taylor, Panther von Iowa, war ein bisschen Headscratcher, muss ich ehrlich sagen. Als ich das am Samstagabend dann gesehen hatte, paar Bierchen getrunken, dachte, ein Panther. Aber, und ehrlicherweise ein Kumpel von mir, der Steelers-Fan, der hat mich den ganzen Abend damit auch aufgezogen. Aber nachdem ich mir dann auch ein bisschen bisschen Videos angeguckt habe und ein bisschen was zu ihm zu gelesen habe, dachte ich, okay, komm. Ne? Und ich meine, du warst ja auch, Marc, einer der Verfechter gegen Trenton Gill so ein bisschen in der letzten Saison und auch nicht zu Unrecht. ist es, glaube ich, ganz okay. Was meinst du?
Ja, also Trenton, The Guillotine, Gill, so ein bisschen schade um den sexy Spitznamen, aber für Tory Taylor kriegen wir auf jeden Fall noch was hin, wie Legatron oder irgendwie sowas, habe ich schon gelesen. Wir haben es auch, glaube ich, getweetet, dieses Highlight-Video, wo stand Highlight Tape from a Panther, Fragezeichen, Highlight Tape from a Panther, Ausrufezeichen. Also man muss wirklich sagen, also es gibt kein Szenario auf dieser Welt, in der ich einen Panther in Runde 4 gut finde. Gibt's einfach nicht, gerade wenn du im Win-Now bist. Und jetzt mal kurz, ich habe es eben gesagt, welche Spieler da noch da waren. Natürlich ein Spieler, der nachher noch da war, aber unter anderem richtig gut für Running Backs, dann TJ Temper, der Cornerback, der zu den Ravens gegangen ist, Jaden Hicks, ein guter Safety, auch Cedric Van Pran, über den wir hier schon viel gesprochen haben. Das waren so Spieler, die ja definitiv für mich da deutlich mehr Value gehabt hätten, denn ein Panther ist halt irgendwo auch noch ein Panther. Aber ich habe heute gehört und ich finde den Take ganz fair, ey, wir haben ewig lang dafür gekämpft, dass Devin Hester in die Hall of Fame kommt und kaum ist er drin, vergessen wir den Value von Special Teams. Tory Taylor, ja, wie gesagt, ey, ich versuche das, man muss es ja irgendwie jetzt gut reden, ne? Weil am Ende haben wir ihn gedraftet und am Ende ist er nicht nur ein Panther, wenn man sich die Iowa Offense angeguckt hat, es war wirklich so, dass da gar nichts funktioniert hat und einfach nur über Tory Taylor gelebt hat, der teilweise gegnerische Teams 80 Yards weit in der eigenen, an der eigenen 10-Yard-Line gepinnt hat. Und man muss halt sagen, Dane Brugler hatte ihn sogar auch mit einer Fourth-Round-Grade, ja. So, das darf man nicht vergessen, das kommt halt irgendwie noch dazu. Und die Field-Position ist ein enorm wichtiger Faktor. Wir haben letztes Jahr da ein riesiges Problem gehabt. Und ich habe einen Tweet gelesen, und da wurde gesagt, dass eine Studie gemacht, und zwar, dass jeder zusätzliche Netto-Yard per Punt am Ende 7,29 Punkte auf die Saison ausmacht. Kurzer Vergleich, Trenton Gill und Tory Taylor. In 23 lag die Average von Gill auf 38 Yards, bei Taylor bei 44,4. In 22 bei Gill bei 40,9 und Taylor 41,1. In 21 bei Gill, ich glaube, 41,1 und Taylor 42. Da kommt schon wieder mein falsches Abschreiben. Ich bin froh, dass ich hier die Ausbildung beendet habe und meine nicht mehr zur Schule
muss. Ganz, ganz kurz, welche Zahl hattest du für 23?
38 Yards zu 44,4.
Ah ja, schau, weil ich hatte mal auch ein bisschen da geguckt, weil ich ja gucken wollte, was hat er denn so für Accolades und so, ne, mitgebracht, wo man ganz kurz sagen kann, er ist auch ein All-American gewesen in 23 und auf der Webseite von dem Iowa-Programm steht 48,2 Yards per Punt. Okay. Also ich, keine Ahnung,
ich jedenfalls, auch.
Jedenfalls ja. Kann man sagen, er hat die Big Ten, led Big Ten in Punting Average. War Dritter in der Nation in der Nation mit dem Average und led Nation in Yards. Also er hat insgesamt 4.479 Yards gepuntet. Vielleicht ganz kurz noch, der längste war 67 Yards. Von den 93 Punts, die er gemacht hat letztes Jahr, waren 29 Fair Catches, 40 über 50 plus Yards und 32 inside der 20-Yard-Line. Und also ich habe jetzt die Nummern von Trenton Gill nicht, aber von den Bears letztes Jahr, aber ich gehe davon aus, dass das nicht so viele waren, die in der 20-Yard-Line gelandet sind. Oder im 20-Yards raus hinausgehen.
Ich würde es dann sogar nochmal in den Kontext setzen, ne? Wenn Tory Taylor so viel besser gepuntet hat, hätte die Bears letztes Jahr über die ganze Saison gesehen 46,7 Punkte mehr gemacht. Und in den Jahren davor wären es knapp 2 Punkte über die Saison und 6,5 Punkte mehr. Also jetzt aufgrund des letzten Jahres, man kann schon sehen, eine Field-Position ist wichtig. Und am Ende des Tages ist das wieder ein Pick. Ich glaube, hättest du Caleb Williams nicht gepickt, hättest du auch Tory Taylor nicht gepickt. Denn du gehst jetzt in ein Fenster, win now. Und du bekommst eher mit Tory Taylor einen Spieler, der im ersten Jahr direkt ein Impact-Starter ist, als alles andere, was du aller Voraussicht nach in Runde 4 draftest. Selbst wenn du eine Value-Position mit Running Back oder Cornerback oder Safety oder wenn oder Center Draft ist, da war jetzt auch kein Spieler mehr, der hundertprozentig sofort Starter gewesen wäre im kommenden Jahr und dann auch einen Impact gehabt hätte. Deshalb glaube ich, aber man muss sagen, Caleb hat es schon gesagt, Caleb hat ihm direkt eine Nachricht geschrieben und so nach dem Motto, Bro, du wirst hier nicht viel punten. fand ich schon mal ziemlich nice, aber ist halt auch ein richtiger Hühne, ist ein großer, schwerer, starker Mann, muss man auch einfach so sagen. Ist ein ordentlicher Brecher und ich glaube, in der kommenden Saison können wir den Punt-Hype neu aufleben lassen, weil, ey, wir sind uns, glaube ich, alle einig, ne? Defensive Line wäre da wahrscheinlich der Value-Pick gewesen, aber am Ende des Tages hast du jetzt einen Impact-Starter und wenn er die nächsten 10 Jahre für die Bears Starter ist und puntet, ja, gut, wird sich zeigen, ne? Aber
er ist halt auch schon 27, also er ist jetzt kein so ein Kiddie mehr wie jetzt ein Rome, der 21 ist oder so, also er ist schon 27, der ist irgendwo aus Australien dann rübergekommen und hat jetzt 4 Jahre oder 5 Jahre, ich glaube 5 Jahre sogar am College gespielt, komplett ja, erfahren und so banal. Ja, natürlich, das macht nichts aus, aber es gehört halt einfach dazu, dass man es sagt. Deswegen habe ich es angesprochen.
Ja, ich sage ja nur 27 Jahre beim Panther ist quasi 21 bei einem Wide Receiver. Ne? Also der Panther, der spielt ja auch bis 60. Wenn du da teilweise Kicker hast, die Mitte 50 sind oder sowas, also,
ne? Natürlich, so. Es geht ja, ich meine damit nur die immediate Auswirkung aufs Spiel. Nicht, dass er quasi nur so und so lang spielt. So, das habe ich gemeint.
Ja, wie ist dein Level auf Torrey Taylor, Matze?
Ja, ihr habt es eigentlich alles schon gesagt. Also natürlich vom Value her hätte ich da auch andere vorne gesehen, vor allem mit Jonah Ellis, den wir in der Draft-Coverage auch immer wieder mal angesprochen haben. Aber um es ganz banal runterzubringen, Field Position matters. Es macht einfach einen Unterschied, ob du einen guten Punt hast und der Inside der 15 ist oder ob der Panther halt, keine Ahnung, überschwingt und dann einen Touchback forciert, der halt an der 25 ist. Das sind einfach 10 Yards, das ist ein First Down. Und es ist einfach unerlässlich, einen guten Panther zu haben. Und ich glaube, unterm Strich, wir haben ihn jetzt gepickt, wir haben eine Waffe auf Panther und ich glaube, das passt schon so. Also ich bin fein damit. Man kann es jetzt sowieso nicht mehr ändern.
Ja, und als wir alle dachten, es wäre vorbei, jede Live-Coverage in den USA quasi ihre Zelte abgebrochen hat, haben die Chicago Bears und Ryan Poles dann nochmal neu in den Draft reingetradet und Einfluss genommen. Du hast in der letzten Folge schon mal ein bisschen über ihn gesprochen. Vielleicht steigst du direkt wieder mit ihm rein, Matze, weil er war ja auch so ein bisschen so ein Crush von dir.
Genau, wir haben dann sind wir auf einmal noch in der 5. Runde drangekommen an Pick 144. Ich meine, wir haben einen 4. Runden-Pick nächstes Jahr. Verbessert mich, wenn, ja richtig. Ja. Genau, haben wir gepickt Austin Booker, Edge Rusher von den Kansas Jayhawks. Ich habe es letzte Folge schon gesagt, er ist ein absoluter Rohdiamant. Er hat im Endeffekt nur eine College-Season gespielt, war zuvor in Minnesota, war da, ja, Backup, hat eigentlich kaum Einsatzzeiten gehabt und wenn, dann nur im Special Team. Er ist halt wirklich so ein typischer High-Ceiling-Guy. Also es ist jetzt auch niemand, den man so Plug-and-Play, aber wir sprechen auch von 5. Runde, auch wenn er eigentlich wahrscheinlich höher projected war. Er muss definitiv geschliffen werden, hat aber unfassbar gute Traits, zum Beispiel seine Explosiveness, er hat exzellente Movement-Skills und er hat auch sehr viele Pass-Rush-Moves. Ich wollte gerade ein schöneres Wort dafür sagen, aber er hat auf jeden Fall sehr viele Pass-Rush-Moves, die er schon bereit hat und ist ein sehr technischer Edge-Rusher. Also ich glaube, mit ein bisschen Schliff und mit unserem neuen Defensive-Line-Coach, mir fällt gerade, ist gerade bloß ein Name entfallen, ist es Eric Washington? Der ist auch bekannt, dass er ein paar gute Defensive Tackles und Defensive Linemen und Edge Rusher entwickeln kann. Deswegen, ich bin da ganz positiv gestimmt. Was sagt ihr denn zum Austin Booker Pick und vor allem auch zum Trade-Up wieder in die Runde?
Ja, ich finde, das ist der absolute Value-Pick hier an der Stelle. Ne? Also, er war projected 3. Runde von Dame Brugler. Er war auf dem Consensus-Board overall 79 bis bester Rang 61, also alles so irgendwo in der 3. Runde und ihn dann in der 5. Runde zu snacken, finde ich stabil und vor allem halt auch nur für ein Viertrunden-Pick nächstes Jahr. Und ja, ansonsten kann ich ja ein bisschen, kann ich nur zustimmen. Das Einzige, wo er dann auch noch ein bisschen nachlegen muss, ist Gewicht. Er ist ein bisschen leicht, aber ansonsten passt er so in diese Matt Eberflus-Mold, dass er so lang, rangy, dass das so ein bisschen mitbringt als Edge Rusher. Und ich glaube, da haben wir dann zumindest vorausgesetzt, er kann sich entwickelt werden von Eric Washington, da was Gutes für die Zukunft hingepackt, was uns noch fehlte auf Edge.
Ja, wir sind jetzt auch am Ende irgendwie aus dem Draft rausgegangen mit noch Needs. Ja, eigentlich brauchen wir immer noch ein bisschen Tiefe auf Edge, vielleicht sogar ein Clear-Cut-Starter im folgenden Jahr, Tiefe auf Defensive Tackle. Man hat ja jetzt schon seine Chips absolut in Richtung Javon Dexter geschoben und vielleicht auch Safety-Tiefe, je nachdem, was mit Kevin Byard passiert. Und auch Jaquan Brisker hat immer wieder hier und da mal Spiele verpasst. Glaubt ihr das besonders auf Defensive End? Ich glaube, auf Defensive Tackle ist meine Meinung zumindest, ist man soweit set und vertraut Dexter und Pickens da. Glaubt ihr, dass gerade Defensive End noch irgendwas passiert? Matze hat es ja auch schon mal in einem, ich glaube im Mock war es, ne, wo du gesagt hast, dass es hinten draußen nochmal in Richtung Yannick Ngakoue geht. Was denkst du?
Ja, Mock oder war das sogar der Free Agency Mock? Ich glaube, das war's. Ich kann mir schon vorstellen, dass auf Edge noch was gemacht wird. Wir haben es gerade angesprochen, Austin Booker ist ein absolutes Projekt. Es ist niemand, den man jetzt einfach reinwirft und der automatisch funktioniert. Ich kann mir gut vorstellen, dass da noch ein Veteran gesigned wird. Bin auch tatsächlich immer noch bei Yannick Ngakoue einfach für ein Jahr 8 Millionen. Wenn er das dann annehmen würde, würde ich gut finden. Ist ein Immediate Starter, kann man direkt reinwerfen, hat auch in den paar Spielen, wo er mit Montez Sweat gemeinsam gemacht hat, seine besten Werte in der ganzen Saison gehabt. Also ich kann mir das schon ganz gut vorstellen. Und Marc, wie du sagst, auf Defensive Tackle wird, glaube ich, nichts mehr gemacht. Ich denke einfach, dass vielleicht jemand von den Undrafted Free Agents einfach das gehofft wird, dass sich da jemand entwickeln kann oder dass man da jemand entwickelt für einen Roster-Spot und vielleicht für ein bisschen Tiefe. Ich glaube aber nicht, dass auf Defensive Tackle noch was gemacht wird. Arne, was ist deine Einschätzung dazu?
Ja, ich weiß, ich würde es mir wünschen, dass man zumindest, ich meine, jetzt kommen wir in so in die Range rein, wo man billig noch mal so ein paar Veterans sein kann. Ich habe kurz mal geguckt, aber steht leider nicht zu den Defensive Tacklen drin, aber jetzt für beste Defensive Linemen an Edge, keine Ahnung, Emmanuel Ogbah würde ich mich auch mit anfreunden, Carl Lawson könnte ich mich auch mit anfreunden. Das sind schon noch ältere Spieler, aber die irgendwo noch mehr Wert mitbringen können, zumindest für eine Saison. Und Yannick Ngakoue, ich brauche ihn eigentlich nicht mehr, ehrlicherweise. Ich würde dann eher mit einem von den anderen beiden als Experiment gehen. Oder Clive Campbell, wenn sich an der Liste nichts mehr geändert hat seitdem. Eher noch als Yannick Ngakoue, wenn ich ehrlich bin. Aber Defensive Tackle, ich glaube, da ist leider auch in der Early Offseason Free Agency zu viel passiert, als dass da noch großartig Value da ist.
Könnte ich vorstellen. Ich habe es nämlich jetzt hier und da mal gehört, weil die Bengals vielleicht in der Situation sind, Trey Hendrickson zu traden. Dass Ryan Poles sagt, wir sind jetzt absolut im Win Now. Ich will mit Caleb den Rookie-Vertrag komplett ausnutzen und sagt, ey, wir traden meinetwegen, wir haben zwei Second-Rounder, vielleicht sogar den nächsten Second-Rounder oder den eigenen Second-Rounder nächstes Jahr und gehen defensiv nochmal unser einzig großes Need an und investieren da und traden für Trey Hendrickson und haben dann ein richtig, richtig fieses Pass-Rush-Duo.
Würde ich jetzt nicht sehen. Also ich glaube, an dem Punkt sind wir noch nicht. Ich würde, also ist jetzt ja gerade das Rookie-Jahr, ne? Also klar, Caleb hat das Ceiling und alles drum und dran. Wir wünschen uns alles das, aber also ich glaube, wenn wir an dem Punkt sind, nächstes Jahr, würde ich's wahrscheinlich unterschreiben. Aber zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich das noch nicht. Vielleicht in der Mitte der Saison wieder, wie mit Montez. Aber zum jetzigen Zeitpunkt glaube nicht.
Ich finde, es ist ein spannender Gedanke, aber ich glaube, die Draftpicks sind Ryan Poles zu wertvoll. Also er hat ja immer die Devise Build Through the Draft, auch wenn man jetzt nur 5 Picks hatte und das quasi auch nicht so das Mantra war, aber er hat diesen 3-Jahres-Rebuild-Plan verfolgt. Die sind jetzt dann abgelaufen und jetzt ist dann Game Time. wie man so schön sagt. Deswegen, ich weiß ja. nicht, ich glaube schon, dass noch was passiert, aber ob noch so ein splashy Move ist, Marc, was ist da deine Einschätzung?
Ja, also ich würde es definitiv nicht ausschließen, weil Poles jetzt gezeigt hat, dass er auch hier und da mal gern Second Rounder für einen Impact-Spieler oder zumindest in seiner Evaluation Impact-Spieler traded. Einmal ist es gut gegangen, einmal ist es nicht so gut gegangen. Deshalb halte ich es immer noch für einen spannenden Gedanken, vor allem, weil man überlegt, dass man nächstes Jahr im Draft noch den eigenen First Rounder hat, den eigenen Second Rounder, den Second Rounder der Panthers, einen Third Rounder, einen Fifth Rounder, den eigenen Sechstrunden-Pick, den Sechstrunden-Pick der Steelers, der nach dem Justin Fields Trade zu einem Conditional Fourth Round Pick werden kann, und den Sechstrunden-Pick der Steelers. Und man weiß ja auch noch nicht, was mit Ian Cunningham passiert, hat zwar jetzt verlängert, ist hier vielleicht ein bisschen untergegangen. Der Assistant General Manager hatte aber letztes Jahr auch mehrere Gespräche und Einladungen zu Interviews. Und wenn der geht, kann man auch weitere Third-Round-Picks generieren. Also nächstes Jahr ist man komplett loaded wieder, was Picks angeht. Zwar nicht diese zwei Picks in den Top 10, aber man hat wieder in den Top 100 wahrscheinlich vier Picks. Und das, da kannst du halt ordentlich Value mit abstauben. Und deshalb bin ich sehr, sehr gespannt, ob Ryan Poles nicht doch sagt, ey, wir nutzen das Fenster jetzt komplett aus und geben das Geld aus, weil wir gehen mal schwer davon aus, dass in Jahr oder ab Jahr 5 Caleb fürstlich entlohnt werden muss. Und dann muss man gucken, dass man das anders kompensiert, à la ja, Kansas City Chiefs wahrscheinlich. Deshalb, ja, wird sich auf jeden Fall noch zeigen. Sonst, ich finde auch einen Emmanuel Ogba spannend. Ich fände aber auch, muss ich mittlerweile jetzt, so wie der Draft gelaufen ist, sagen, ja, den Ngakoue zu einem Team-Friendly Deal. Wäre für ihn auch ein Novum. Er ist ja dann irgendwie, nachdem er die ersten Verträge unterschrieben hat, noch, also nachdem er seinen Rookie-Vertrag absolviert hat, nie mehr als ein Jahr bei einem Team geblieben. Wäre dann auch ein Novum. Wäre aber, glaube ich, eine Verstärkung, die auch Booker dann zugutekommen würde. Ja, sonst darüber hinaus können wir vielleicht nochmal kurz, ich weiß gar nicht, ob sich's lohnt, alle undrafted Free Agents, die eingeladen wurden oder gesigned wurden, hier zu nennen, denn die meisten davon sind tatsächlich erstmal nur Namen. Ich würde jetzt erstmal nur die wir schon gesigned haben, kurz nennen, damit wir da eine kleine Übersicht haben. Oder wollt ihr alle hören?
Nein.
Ja, dann lassen wir die Minicamp-Invites weg. Gesigned wurde Cornerback Leon Jones von Arkansas State. Arkansas. Running Back und Kick Returner jetzt aufgrund der neuen Kicking Rules. Ian Wheeler von Howard. Wide Receiver Odie
Ilare.
Ian ja, Wheeler. Odieu. Odieu Ilare von Bowling Green, Linebacker Carl Jones, habe ich mir kein Team so aufgeschrieben, guck mal, ey, ich sollte das wirklich, ja, guck mal, ich sollte mir das vielleicht wirklich sparen. Tight End Brandon Bates von Kentucky, Defensive End Jamri Cromer von James Madison, Keith Randolph von Illinois, Offensive Tackle Theo Benedet von British Columbia, Cornerback Reddy Stewart von Troy und Quarterback Austin Reed von Western Kentucky. Ich glaube, es gibt einen einzigen Spieler, der da so ein bisschen aus dieser ganzen Masse raussticht. Ich habe zu drei Spielern ein bisschen was gefunden. Ich würde zu Quarterback Austin Reed gar nicht mehr groß was sagen, weil ich glaube, der Quarterback-Room ist gut. Man holt sich da einfach noch einen tief rein, günstig, guckt sich den mal an. Was ich ganz witzig finde, Tight End Brandon Bates aus Kentucky ist auf Dame Ruglers Liste erstmal Tight End 22 von 22 gerankten Tight Ends. Ist so ein klassischer Y-Tight End und ist ein also ganz, ganz klassischer Inline-Run-Blocker. Das Geile ist, er hatte in den letzten beiden Jahren, also am College, 2022 hatte er 10 Targets und in 2023 hatte er 4 Targets, hatte aber quasi keine Drops. Also wenn er angeworfen wurde, war er solide, hat das auch gut gemacht, aber da ist halt jemand, den du dir als klassischen Run-Blocking-Tight-End nochmal ganz günstig reinholst. Hast ja bisher Mercedes Lewis nicht nachverpflichtet, deshalb könnte das so ein bisschen die Rolle sein. ein, der, wenn er im Run-Blocking so gut und solide ist, der da einen gewissen Value haben kann. Und der Pick, der bei den Undrafted Rookies jetzt so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, war dann Keith Randolph von Illinois. Ist laut Dan Brugler ein Sechstrunden-Pick und war sein Defensive Tackle Nummer 18. Damals ein 3-Star-Recruit und hat halt Basketball-Hintergrund. Hat 3 Jahre gestartet, das ist so ein maßgeblicher B-Gap-Rusher. Da fehlt so ein bisschen die Explosivität, aber der kontrolliert seine Gaps, ist auf jeden Fall gut gegen den Run, ist so als Backup projected. Und ich glaube, da hat man, weil er eigentlich in Runde 6 schon prognostiziert war, jetzt undrafted, glaube ich, einen guten Deal gemacht. Ich glaube, dass ein Spieler den Kader auch schaffen kann. Bei dem Rest, ja, gut, wir hypen ja schon viel Quatsch hoch, ne? Das muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Aber ich glaube, bei den undrafted Rookies, ich weiß nicht, habt ihr da noch irgendwas zu ergänzen?
Nee, ehrlicherweise nicht. Ich habe kurz mal Keith Randolph gegoogelt und also kam ein Foto, er guckt schon ein bisschen böse, ne? Also.
Ja, ich habe gelesen, auf seinem Player-Picture guckt er so, als ob jemand ihm gesagt hätte, dass er vor dem Abendessen kein Eis mehr essen darf.
Ja, genau das ist ein Ding. Das ist, wenn ich mir vorstellen würde, jemand würde mir das sagen, würde ich genauso gucken.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das kann ein interessanter Pick werden. Da haben wir ein bisschen Tiefe auf Defensive Tackle. Und ja, also ich bin der festen Überzeugung, dass jetzt, also spätestens jetzt geht der Hype-Train los, ne? Weil ich glaube, auch von allen Experten, ob es jetzt Deutsch war, gerade Richtung Adrian Franke oder so, das waren alle Spieler, die Experten mochten und die wir mögen. Und ich glaube, da hat man viel Value mitgenommen. Man hat sich so ein bisschen den Luxus erlaubt, mit Torrey Taylor dann Panther in Runde 4 zu picken. Ich weiß nicht, ob das nötig ist, aber grundsätzlich, ich freue mich drauf. Training Camp wird wieder wild, da wird alles. Also ich glaube, ich gehe da raus mit der festen Überzeugung, wir gewinnen den Super Bowl. Aber
nice. Das ist richtig gut. Ja, und man sieht ja auch, dass die NFC North, der NFC North so ein bisschen die Knie schlottern. Also so stark, wie die Fans auf Twitter betonen, dass die Bears trotzdem noch immer die Bears sind und bla bla und schlecht und so. Natürlich haben sie keine Angst, so oft wie sie betonen, dass sie keine Angst haben. Also der Hype-Train startet und bei uns beginnt er hier. Leute, zieht mit, wenn ihr keine Bears-Fans seid, bis hier was zu tun ist.
Ja, haben wir sonst noch irgendwas? Das ist sonst so eine, ich bin das gar nicht mehr gewohnt. Wir sind bei unter einer Stunde. Ja. Dann schaffe ich es ja noch in Trinkgut, um mir noch eine Kiste Bier vom Feiertag zu kaufen.
Ja, eben.
Ja, easy. Dann haben wir da jetzt locker ein Stündchen euch so ein bisschen da draußen über die aktuelle Draft-Klasse informiert. Der Hype ist real. Die nächsten Wochen, boah, wir gucken mal, was so kommt. Wir versuchen hier und da ein paar Experten reinzuholen. Vielleicht auch noch mal jemand, der College-Expertise hat. Vielleicht gucken wir uns so ein bisschen generell den Kader nochmal an. Wir gucken uns an, wo die Lücken sind. Wir gucken uns an, wo der Kader so steht, bevor wir dann vielleicht auch in die wohlverdiente Sommerpause gehen. Aber wir werden den Hype jetzt auf jeden Fall so ein bisschen noch mitnehmen, bevor es in Richtung Camps geht. Da sind wir auf jeden Fall für euch wieder da. Vielleicht kommt zwischendurch auch mal so eine Special-Folge, wenn einer Bock hat oder zwei Bock haben, irgendwie zu einem aktuellen Thema was aufzunehmen. Deshalb aktiviert auf jeden Fall die Glocke. Abonniert, damit ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden bleibt. Wir gucken, dass wir euch da auf den sozialen Medien weiter irgendwie auf dem Laufenden halten, damit man nicht irgendwie 70 verschiedene Experten irgendwie oder damit man nicht 70 verschiedene Experten folgen muss. Es reicht, wenn ihr uns folgt. Vielleicht noch, was mich interessieren würde, auch an alle draußen, aber von euch beiden, was war euer Lieblingspick dieses Jahr? Unabhängig vom Value, vom Spieler, von allem, was dazu gehört, so, wo sagt ihr grundsätzlich, das war mein Lieblingspick.
Das klingt also, insgesamt, ne, von allen Teams, bla, wenn ich es richtig
verstehe. Nee, schon aus Chicago. Was interessiert mich der restliche Quatsch in der NFL?
Naja, weil dann sage ich definitiv, ist es für mich Odunsi. Einfach, weil man nicht damit gerechnet hat, dass er so weit fällt, weil es einfach für die Zukunft einen sehr, sehr geilen Ausblick gibt in Wide Receiver Core, in Offense, in die historischerweise in Chicago nie investiert wurde, wo Ryan Poles schon sehr gut gesagt hat, es interessiert mich die Vergangenheit, das Now is Now, mehr oder weniger. Und das ist auch so ein bisschen meant to be scheint. Kleiner Funfact am Rande, sein erstes NFL-Jersey war Brian Urlacher. Und Devin Hester war sein Lieblingsspieler. Also es ist einfach Vorhersehung, wie es auf gut Deutsch heißt.
Ja, bei mir, ich schließe mich da tatsächlich an, Arne. Bei mir war es auch Romo Dunze, einfach aus dem Fakt, dass erstens Caleb war schon so lange klar und Rome war dann doch noch dieser Überraschungsfaktor, weil jeder wollte ihn, aber es war sich keiner sicher, ob er bis dahin fallen würde und man damit endlich Liebe in der Position Group gibt, die seit Brandon Marshall und Alshon Jeffrey eigentlich viel zu wenig Liebe erfahren hat.
Ja, bei mir kann es nur Torrey Taylor sein. Nee, aber es ist so geil. Wie gesagt, ich kann nicht sagen, dass das ein geiler Pick ist, aber Torrey Taylor, ziemlich nice. Ich habe noch nie so viele Panther-Highlight-Tapes geguckt. Macht auf jeden Fall richtig Spaß. Aber ich bin tatsächlich bei Caleb. Alleine historisch, weil so eine Situation noch nicht da war, dass du an eins einen Quarterback gepickt hast, von dem alle gesagt haben, der hat das Potenzial, generational zu werden. Seine ganze Art, so wie er auftritt und ich glaube, da werden wir extrem viel Spaß haben und er wird auch eine Riesenmarke sein, die verantwortlich sein wird für den Erfolg, den wir in Chicago haben. Ich habe so ein bisschen gebraucht, natürlich vor dem Draft mich damit anzufreunden. Ihr alle wissen es ja, ich war ja immer ein langer oder langjähriger Justin Fields-Believer, aber jetzt, ich glaube, wir können sagen, ohne da nachzutreten, es war die richtige Entscheidung aller Voraussicht nach. Man kann, glaube ich, damit abschließen, man kann Justin Fields das Beste wünschen und hoffen, dass er so schnell wie möglich in Pittsburgh übernimmt. War immer einer meiner Lieblingsspieler in Chicago und ich glaube, dass Caleb auch das jetzt in Chicago werden kann und sportlich nochmal in ganz andere Sphären irgendwie vordringen kann. Ja, Guti, bevor wir jetzt hier doof rumquatschen, ich habe gedacht, ihr hättet vielleicht noch was, aber dann eben nicht. Dann verabschieden wir uns mit der Folge nach dem Draft. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Denkt dran, wie jedes Mal, checkt den German Bears Cave Fanclub aus, checkt unser Instagram aus, checkt unser Twitter aus. Die Handles sind immer hinterlegt. Die Handles haben sich auch nicht verändert. Ihr kennt es. Wenn ihr was ist, schreibt uns, sagt mir gerne oder sagt uns gerne, wie ihr den Draft findet. Gebt uns eine Rückmeldung. Und jetzt beginnt auch so ein bisschen die Zeit, wo wir euch mit reinnehmen wollen. Sagt uns gerne, worüber oder was wir nochmal genauso thematisieren sollten, was wir thematisieren können. Und bis dahin, lasst einen Daumen hoch da, lasst ein Abo da, abonniert die Glocke, bleibt auf dem Laufenden. Wir sind dankbar, dass ihr zuhört. Wir freuen uns über jede Art von Rückmeldung. Ich bin raus. Bear down.
Ja, das war doch ein gutes Schlusswort zum Tanz in den Mai. Haut rein, Leute. Bear down.
Bear down, Leute. Ciao.
What was up your sleeve? Did you use it or?
I don't know. What's up yours?